empfange. Empfange, der Titel unserer Predigtreihe, die Aufforderung, sich darauf einzustellen, dass Gott redet, dass Gott zu uns spricht, dass wir Gottes Wort empfangen können. Gottes Wort, so das Synonym für Bibel. Dieses dicke Buch, das benutzen wir, ja, da sagen wir Wort Gottes zu, als ob es das Gleiche wäre. Es hat sich so eingebürgert irgendwie über Generationen, über Tradition, dass die Bibel Wort Gottes ist. Dadurch redet Gott. Das ist niedergeschrieben, das, was Gott zu sagen hat. Und wenn man dieses Wort liest, wenn man es studiert, wenn man es sprechen lässt, dann erfährt man was von Gott, dann hört man Gott zu, dann erlebt man Gott. So sagt man, es gibt so viele Redewendungen dazu über dieses Wort Gottes und Bibel, dass das eins ist. Dieses Synonymsein, dass die Bibel gleichzeitig Wort Gottes ist, das suggeriert doch, dass das sehr klar ist, sehr eindeutig, sehr deutlich. Denn so ist ja ein Wort. Gerade im Deutschen, wo wir so unglaublich viele Worte haben und ganz genau sagen können, was wir meinen, in Abstufung zu irgendetwas, was wir nicht genau meinen, sondern wir wollen genau dieses Wort benutzen. Wo andere Sprachen sich nur denken, haben wir genau ein Wort für, wo ihr fünf für benutzt. Und dann kann man alles nochmal verneinen und verniedlichen und sonst wie. Das wünschen wir uns doch, dass ein Wort eindeutig ist, dass ein Wort wahrhaftig ist. Wahrhaftig über Wahrheit hat letzte Woche Paul gepredigt hier. Die Wahrheit, die kein Wissen ist, sondern am Ende irgendwie eine Person. Jesus als fleischgewordene Wahrheit, das fleischgewordene Ich liebe dich an uns. Wahrheit, Eindeutigkeit, Klarheit, das ist unser Anspruch an Worte, an etwas, was uns gesagt wird. Das ist auch unser Anspruch, doch den wir an Gottes Wort haben. Und dann ist da die Bibel. Sich auf Gottes Reden neu einstellen, die Bibel also aufschlagen und dann zu entdecken, was da alles drin ist. Geschichten, Gedichte, Gesänge, die sind nicht mal mit Noten dabei. Berichte und sehr schräge Visionen. So alles gebündelt, gesammelt in einem Buch, von dem wir uns eigentlich Klarheit und Eindeutigkeit erhoffen. Irgendeinen sicheren Informationsgehalt. Ist das Reden Gottes, wenn man das mal aufschlägt und diese alten Texte liest, irgendwie wirkt es manchmal wie wirres Gerede, wie irgendwie zusammengewürfelt, wie uralt, wie unverständlich, wie merkwürdig. Und dennoch wollen Menschen darin Gottes Reden hören. Manche Menschen machen das mit einer Übung. Die sagen, Gott, sprich du zu mir. Und dann schlagen sie die Bibel auf, mit geschlossenen Augen, zeigen mit dem Finger irgendwo drauf. Und das soll doch bitte Gottes Reden sein. Das kann schief gehen. Das soll jemand gemacht haben, der dann Matthäus 27, Vers 5 aufgeschlagen hat. Er schlug die Bibel auf, zeigte mit dem Finger da drauf und dachte, das wäre Gottes Reden. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch nicht dein Reden zu mir. Deswegen macht er das nochmal. Schlug die Bibel irgendwo auf, kreiste mit dem Finger blind und kam auf Lukas 10, Vers 37. So geh du hin und handle genauso. Nein, 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 das ist ja nicht Gottes Reden. Er schlug nochmal die Bibel auf, kreiste mit dem Finger, Johannes 13, Vers 27. Was du tun willst, das tue bald. Ich bezweifle sehr, dass das Gottes Reden war. Ich bezweifle sogar, dass das passiert ist. Aber es macht deutlich, welche Gefahr darin ist, so mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umzugehen. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass in meinem Leben, im Leben von anderen, dass das manchmal funktioniert, dass Gott tatsächlich Worte in der Bibel wichtig werden lässt. Und man denkt sich, wow, das kann nur von Gott kommen. Das ist so wahnsinnig passend auf meine Situation. Das tut mir so gut. Das ist so wohltuend. Das muss von einem liebenden Gott kommen. Jetzt gerade direkt für mich. Manchmal spricht einen das wirklich an. Und so oft schlägt man die Bibel auf und denkt sich, das soll Wort Gottes sein. Das soll das Reden Gottes sein. Die Bibel, das sind so viele verschiedene Dinge. Diese Sammlung aus Geschichtsbüchern, die Chronik des Volkes Israels, die Königsgeschichten. Das sind prophetische Bücher, die teilweise ein bisschen geschichtlich sind, teilweise schauen sie in die Zukunft. Oftmals sind sie schwer verständlich und irgendwie verworren oder verschlüsselt. Es gibt da die, also Jeremia, Jesaja, die Offenbarung. Es gibt poetische Bücher, die Psalmen, einfach Lieder, wo jemand offenbar von der Seele weggeschrieben hat. Da stehen Dinge über Gott drin, wie unzuverlässig und blöd und gemein Gott ist, weil das jemand gerade so empfunden hat. Kurz danach kommt er wieder, aber Gott, du bist der Allergrößte und ich liebe dich und ich möchte mein ganzes Leben dir hingeben. Offensichtlich von einem Menschen im Gefühlsrausch niedergeschrieben. Briefe, viele Briefe gibt es in der Bibel. Die Evangelien, auch geschichtliche Bücher, aber mit einem besonderen Drall, weil sie besonderen Blick auf diesen Jesus von Nazareth legen und das, was er gesagt hat, was er getan hat. Und allesamt haben diese Bücher, haben diese verschiedenen Textformen eins gemeinsam, sie sind so unglaublich alt. Die älteren sind mindestens 3200 Jahre alt. Also 1200 Jahre vor Christus waren die definitiv schon fertig. Also wenn man damit ein bisschen kritisch umgeht, wahrscheinlich sind etliche noch viel älter. Die allerjüngsten davon sind um 120 nach Christus geschrieben worden, spätestens um 120 nach Christus. Das sind echt alte Kamellen, also wirklich alte Schriftstücke, 2000 Jahre alt. Spannend an der Geschichte ist, dass sie so wahnsinnig gut überliefert worden sind. Kein Buch auf der Welt wurde so oft kopiert, so oft so weit verbreitet und dabei so genau kopiert und genau verbreitet wie die Bibel. Es gibt Aufstellungen, in denen hat man versucht, so die Fehlerquote in der Bibel oder überhaupt von alten Textstücken zu finden. Das heißt, man guckt sich verschiedene alte Texte an, nimmt davon dann eine neuere Kopie und schaut, wie die Mönche, die sowas dann oftmals kopiert haben, Zeichen für Zeichen, wie viele Fehler die so über die Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht haben. Die Ilias von Homer ist sehr, 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 sehr gut. Da gibt es einen Fehlerprozent von 4%. Also 4% der Zeichen ist man sich nicht ganz sicher, ob sie denn auch tatsächlich im ursprünglichen Text auch so drin waren. Weil da gab es immer mal kleine Verschiebungen, da wurden ein Wort oder ein Buchstabe ausgetauscht. 4%. Wahnsinn. Also über mehrere tausend Jahre haben sich durch Abschreiben nur ein Fehlerquotient von 4% eingerechnet. In der Bibel ist man nicht über 0,2% gekommen. Also jeder Punkt, jedes Komma, jeder Strich wurde so genau weitergegeben und kopiert. Da haben Leute so ihr Herzblut reingesteckt. Und es gibt so uralte Texte, dass man von der Historizität sagen kann, dass das muss wahr sein, was da steht. Das hätte doch irgendjemand, hätte das doch das Gegenteil bewiesen, hätte doch was geschrieben, dass das alles gar nicht sein kann, hätte eine Gegendarstellung gemacht. Aber das fehlt, jedenfalls keine glaubwürdige Gegendarstellung. Bello Gallico von Caesar, dieses Schriftstück, was Caesar selber geschrieben hat oder diktiert haben soll, da ist das Älteste, was wir davon haben, liegt ungefähr 900 nach, ist von 900 nach Christus. Also wirklich auch alt, aber es gibt kein Schriftstück, was ihn zitiert oder was ihn wiedergibt, was älter ist als 900 nach Christus. Keiner wird auf die Idee kommen, an dem Feldzug von Caesar in Gallien zu zweifeln. Der ist ja historisch belegt. Die ältesten Handschriften, die wir haben, die sind von 350 nach Christus, aus der Bibel. Das ist so viel näher an dem, was passiert ist. Und so viel, damit historisch so viel glaubwürdiger, so viel besser belegt. Und da gibt es immer wieder Zweifel dran, immer wieder Schwierigkeiten, das für wahrzunehmen. Immer wieder den Versuch, es zu widerlegen. Und genauso wie den Versuch, es zu widerlegen, gibt es ständig Menschen, die sagen, das kannst du nicht widerlegen. Das ist Wort Gottes. Immer wieder gibt es Menschen, die sagen, das ist irgendwie besonders. Ich bin davon überzeugt, das ist Gottes Reden. Obwohl es so kritisiert wird, obwohl es so angezweifelt wird. Diese bunte Sammlung von Texten, die ist irgendwie speziell. Die ist ganz besonders. Spannend an der Entstehung der Bibel ist noch, dass die Zusammenstellung der Texte, dass die kein Oberhaui irgendwann mal beschlossen hat. Also man könnte ja meinen, na, das sind so bunte verschiedene Texte und so verschiedene Quellen. Und die zeigen trotzdem alle irgendwie in eine Richtung, wie Gott ist. Das wird bestimmt irgendjemand beschlossen haben, das ist jetzt die Bibel und alles andere nicht, weil der Rest gefällt mir nicht, mir gefällt nur das eine. Ich möchte, dass wir alle das glauben. Es klingt so ein bisschen wie unsere Vorstellung von der alten Kirche, dass da ein alter Mann gesagt hat, von nun an glauben wir das. War aber gar nicht so. Der Kanon der Bibel, wie man ihn nennt, also die Zusammenstellung der einzelnen Bücher, das wurde nie beschlossen, also es wurde nie von oben gesagt, so ist das. Sondern man hat sich immer mal wieder hingesetzt und darüber diskutiert, na, was lest ihr denn so? Ja, wir haben die und die und die Schriften von Paulus und wir lesen das Evangelium. Das haben wir auch schon mal gelesen, aber irgendwie passt das nicht zu dem Jesus, den wir sonst so erlebt haben. Deswegen legen wir es beiseite. Oh, das geht uns ganz genauso. Und über die Jahre gab es einen Konsens darüber, was biblisch ist, was Gott widerspiegelt, was Gottes Reden ist und was nicht. 367 bereits hat Anastasius einen Osterbrief geschrieben, in dem er genau den Kanon, also das Inhaltsverzeichnis der Bibel aufgeschrieben hatte, wo er sagte, so, ich bin der Meinung, das hier ist die Bibel. Das ist das Reden Gottes in schriftlicher Form, wie wir es heute haben. Ein paar Jahre später wurde das in Rom nochmal auf einer Synode beschlossen, 382. Seitdem ist es irgendwie Kirchenrecht, dass es so ist. Aber sie haben nur anerkannt, was schon längst im gesamten Mittelmeerraum Usus war. Das sind unsere Bücher, darin erleben wir Gottes Reden. Niemand hat von oben gesagt, das und das müsst ihr lesen und das dürft ihr nicht lesen. Sondern diese Bücher haben schon ganz früh die Menschen davon überzeugt, dass sie da irgendwie mit Gott in Verbindung stehen. Irgendwie ist da Reden Gottes drin. Aber warum und wie? Dieser Philemon-Brief zum Beispiel ist ein Sendschreiben, was Paulus einem Onesimus mitgegeben hat, einem entflohenen Sklaven, in dem nicht viel mehr drinsteht als, lieber Philemon, sei du nett zu Onesimus, wenn er jetzt zu dir zurückkommt. Ich weiß, er ist dir irgendwann mal entlaufen, aber jetzt ist er ein ganz feiner Kerl, sei lieb zu ihm. Das hohe Lied der Liebe. Nichts, was man unter 18 lesen sollte. Eine fast, also hocherotische Schrift, wie da Brüste in aller Breite und Länge beschrieben werden, wie wunderschön sie sind. Irre Wort Gottes. Esther, eine Geschichte einer Königin, die eigentlich nichts mit Gott zu tun hat. Also in dem ganzen Buch kommt Gott nicht einmal vor. Und trotzdem ist das in unserer Bibel drin. Trotzdem sagen wir, das ist Gottes Wort. Da redet Gott zu uns. Das ist für mich ein klarer Beleg dafür, dass nicht Gott diese Bibel diktiert hat. Im Sinne von, ich schreibe euch jetzt mal alles auf, was ihr über mich wissen müsst. Handbuchmäßig. Es ist irgendwie inspiriert. Gott hat sich definitiv dazugestellt. Gott redet offensichtlich dadurch. Das haben wir vorhin gehört, dass als du, Bernd, gerade rumgegangen bist, was die Bibel für euch ist. Gottes Wort, tägliches Brot, das ist mehr als nur Buchstaben. Und gleichzeitig ist es so schräg, so komisch, weil es nicht irgendwann mal vom Himmel gefallen ist. Weil es nicht, tata, es war da und jetzt müsst ihr es alle glauben, sondern es ist aufgeschriebene Geschichte, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Die Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott die Menschen. Und es wird beschrieben, wie Gott und Mensch zusammen waren in einem wunderschönen Garten. Es strotzt vor Schönheit, dieses Kapitel. Es muss so himmlisch, paradiesisch gewesen sein. Wo diese Worte herkommen, Himmel und Paradies. Perfekt, der perfekte Zustand, wo Mensch und Gott miteinander unterwegs sind. Aber ganz, 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 ganz früh in unserer Menschheitsgeschichte ist da ordentlich was schiefgelaufen. Und wir haben die Gemeinschaft mit Gott verlassen. Gott hatte nicht mehr das Sagen. Wir haben nicht mehr in seinem Reich, wenn man so möchte, gewohnt. Also in Gottes Reich, wo er der König ist, wo er das Sagen hat. Da haben wir gegen rebelliert, sind ausgetreten und erleben das jeden Tag, wie wir offenbar nicht nach Gottes Plänen und seinem Gutdünken leben, sondern unser eigenes Ding durchsetzen, unser eigenes Wohl, unser eigenes Recht suchen. Dann kommen viele Jahrtausende Menschheitsgeschichte. Was passiert, wenn man ohne Gott lebt? Was passiert, wenn man mit Gott leben möchte, aber es irgendwie nicht kann, weil da ist etwas zwischen Gott und Mensch? Und Gott ist trotzdem da. Er erwählt Abraham und erwählt das Volk der Juden und sagt, mit euch habe ich was vor. Und an euch möchte ich was zeigen, wie es ist, wenn ich mich ganz auf jemanden einlasse. Wenn ich ganz mein Ja zu jemandem sage. Und das Volk Israel über viele Kapitel und Bücher in der Bibel macht nicht das, was Gott möchte. Und Gott ist enttäuscht und sauer und verletzt und versucht sie zu erziehen, aber sie hören doch wieder nicht zu. Und es geht hin und her und her und hin, bis Gott irgendwann eingreift und sagt, ihr kriegt es nicht hin, ihr Menschen. Ihr könnt nicht ohne mich. Ich will nicht ohne euch. Und deswegen komme ich zu euch. Und in einer Zeit, in der die Menschheit wusste, es ist nicht so, wie es sein soll. Wir haben unsere Vorstellung von einem Leben mit Gott. Wir haben unsere Vorstellung von, wie das wäre, wenn Gott König wäre. Wir erwarten Gott als König. In diese Zeit hinein kam Gott als Mensch, als Jesus. Und die Bibel erzählt diese Geschichte von diesem Jesus, diese Story von Geburt bis Tod und erzählt dabei, wie Jesus von dem Reich Gottes berichtet hat, wie Jesus das Reich Gottes angekündigt hat, wie er beschrieben hat, wie es ist, wie ein Samenkorn, den man einpflanzt, wie Menschen, die auf einmal wieder miteinander können, wie Frieden, der auf einmal da ist, wie irgendetwas, was man nicht sehen kann, aber es ist trotzdem da, wie ein Vater, der seinem weggelaufenen Sohn die Arme ausbreitet und ihn wieder annimmt. So ist Reich Gottes, so ist, wenn Mensch und Gott miteinander leben. Und dieser Jesus verkündet nicht nur, wie es wäre, wenn, sondern er verkörpert es auch. In ihm wird deutlich, was Reich Gottes ist, was es heißt, wenn Mensch und Gott wieder zusammen sind. Wenn Liebe alles überwindet, wenn Gottes Liebe sichtbar, erlebbar, spürbar wird, wenn Liebe durch den Tod hindurchgeht. Und Jesus redet nicht nur davon und er zeigt nicht nur, wie es ist, sondern er aktiviert es, er macht es möglich, in diesem Reich zu leben, wieder mit Gott versöhnt zu sein, wieder mit ihm zu leben. Und die Bibel erzählt die Geschichte weiter, vom Anfang, von der Trennung von Mensch und Gott, den Versuchen der Menschen, wieder irgendwie mit Gott zusammen zu sein, von Gottes Rettungsplan mit Jesus, wie das Reich Gottes wieder in diese Welt kam und wie dann die Menschen versuchen, mit Scheitern, mit Schwierigkeiten, aber wie sie versuchen, in Gemeinschaft miteinander und mit Gott zu leben. In den Briefen, in den ersten Gemeinden wird gut beschrieben, welche Schwierigkeiten, welche Probleme auftauchen und wie man damit umgehen kann. Wie man in dieser Welt im Reich Gottes leben kann, obwohl es ja irgendwie noch nicht wirklich da ist, aber doch da ist. Und welche Hoffnung wir haben, dass irgendwann dieser paradiesische Zustand wieder da ist. Die Verbindung von Gott und Mensch, das Miteinander. Das alles erzählt die Bibel und das nicht wirklich durchgehend chronologisch, nicht berichtsartig, nicht geschichtsbuchmäßig. Dann kam das, dann kam das, dann kam das. Sondern es kommen Menschen zu Wort, die in dieser Geschichte mit Gott diese Geschichte erlebt haben. Gott erzählt diese Geschichte mit Menschen. Gott lässt Menschen erzählen, wie es ist, von Gott getrennt zu sein. Lässt Menschen erzählen, wie es ist, wenn sie Jesus auf einmal kennenlernen und hören, aha, so ist das, wenn man mit Gott in Verbindung ist. Dann erleben, so ist das, wenn ein Mensch das Reich Gottes wirklich verkörpert und verbreitet. Und Gott lässt erzählen, wie es ist, wenn Menschen auch versuchen, wieder in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und trotz all dem, obwohl diese großartige Geschichte mit Menschen erzählt wird, ist es doch immer wieder schwierig verständlich. Es ist doch immer wieder überfordernd, merkwürdig und schräg und manchmal nichtssagend. Weil das, was da steht, alt ist, weil das, was da steht, vielleicht nicht unserer Lebenswelt entspricht. Und trotzdem ist all das über Generationen hinweg Wort Gottes, Gottes Reden in diese Welt. Wie können wir das verstehen? Wie können wir Gottes Reden für uns lebendig machen? Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist dabei, dass wir das gemeinschaftlich angehen, dass wir die Bibel überhaupt aufschlagen und davon leben, dass ich nicht alles verstehe. dass über Generationen, über Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch Gottes Reden irgendwie immer aktuell war und aktuell sein musste. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn ich manche Dinge nicht verstehe, aber in der Gemeinschaft wird mir vielleicht noch viel mehr bewusst, was Gott dazu sagen hat. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann dürfen wir sie gemeinschaftlich lesen und mit einbringen, was wir verstanden haben, wo Gott zu uns gesprochen hat, wo Gott unser Herz angerührt hat und wo Gott das Herz anderer berührt hat, um die große Bandbreite von dem festzustellen, wie Gott durch die Bibel spricht. Und Gott hat nicht irgendwie nur gesabbelt über die Jahrtausende. Er hat wirklich was sagen wollen. Er hatte eine Botschaft und hat sich dadurch erklären wollen. Er möchte verstanden werden. Er möchte, dass wir uns auch wieder verstehen, damit die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wieder entstehen kann, wieder neu aktiviert werden kann. Beim Bibellesen macht es deswegen Sinn, sich mit drei Fragen daran zu setzen und zu sagen, Gott, was möchtest du da über dich sagen? Egal, welche Bibelstelle du aufschlägst, ist die erste und sinnvolle Frage, Gott, wenn das dein Reden ist, was sagt das über dich aus? Was lerne ich hier über dich? Und wenn Gott Gemeinschaft mit uns wieder haben möchte, dann sind wir der Gegenpart dieser Beziehung. Dann steht doch in dieser Bibel, in dem Reden Gottes auch etwas über uns drinne. Gott, was sagst du über dich? Und Gott, was sagst du über mich? Und weil wir ja davon ausgehen müssen, weil wir es jeden Tag erleben, dass die Beziehung zwischen uns und Gott gestört ist, aber Gott diese Beziehung wiederherstellen möchte, ist die dritte sinnvolle Frage, Gott, gibt es etwas, was ich in meinem Leben ändern kann, damit wir irgendwie wieder besser zusammen können? Was sagst du über dich? Was sagst du über mich? Und was darf ich in meinem Leben ändern? Mit diesen drei Fragen kannst du dich jeder Bibelstelle nähern. Und wenn es Reden Gottes ist, dann wirst du mit jeder Bibelstelle Antworten auf diese Fragen beantworten können. Irgendwie, irgendwann, wahrscheinlich mehr im Kollektiv, weil nicht jede Bibelstelle immer dir alles sagt. Aber miteinander können wir Gottes Wort hören. Kein Buch der Welt wurde so durchleuchtet und so kritisch angefasst wie die Bibel. Und das ist ein wahnsinnig großer Schatz. Über Tausende von Jahren haben Menschen Gottes Wort auseinandergenommen, Wort für Wort, verglichen, ihre Gedanken dazu aufgeschrieben. Das ist ein Schatz, den wir immer wieder bergen dürfen. Wir dürfen uns der Bibel ganz wissenschaftlich nähern und gucken, was steht da drinne? Was könnte das noch bedeuten? Es gibt Bibliotheken voll mit Büchern über die Bibel. Nicht jedes wird einem weiterhelfen. Es wird auch so viel Blödsinn über die Bibel geschrieben, keine Frage. Aber auch das kann ja manchmal spannend sein, zu lesen, was glauben andere Menschen über die Bibel, was glaube ich deswegen vielleicht nicht oder wo stellt das auch vielleicht meinen Glauben in Frage, sodass ich darauf wachsen kann. Sich der Bibel wissenschaftlich nähern ist nichts Schlimmes, nichts Verkehrtes. Das kann so viel mehr Erkenntnis schenken über das, was da drin steht. Man kann mit einer Studienbibel anfangen, die einem die große Arbeit abnimmt, die ganzen Querverweise zusammenzufassen. Also wenn du da eine Bibel aufschlägst, dann ist meistens die Hälfte der Seite sind Querverweise und kurze Anmerkungen zu irgendwelchen Worten. Da merkt man mal, was die Autoren da alles zitiert haben und worauf sie sich beziehen und welche Prophetien im Alten Testament schon Bezug aufs Neue nehmen und so weiter. Ein wahnsinniger Schatz, den wir bergen können, die Bibel wissenschaftlich zu lesen. Und als viertes die Bibel vor allem mit Gelassenheit zu lesen. Es ist Gottes Reden, unbedingt. Aber nicht jedes Wort, nicht jeder Buchstabe muss dir etwas sagen. Und es gibt so viele Stellen, die einem tatsächlich verborgen sind, weil sie uralt sind. Das ist ein Lebenskontext, in dem leben wir nicht mehr. Darin sich hineinzuversetzen, ist schwer bis vielleicht unmöglich. Dann kann diese Stelle trotzdem durch den Heiligen Geist lebendig für uns werden. Und er macht ein Wort, einen Satz für uns persönlich. Aber es muss nicht sein. Wir dürfen auch gerne, wie Luther es gesagt hat, den Hut ziehen und weiterlesen, wenn wir eine Bibelstelle einfach nicht verstehen. Gott schreibt Geschichte, hat die Bibel schreiben lassen, inspiriert, hat sich dazugestellt. Gott schreibt Geschichte mit Menschen und mit dir. Die Geschichte ist ja nicht mit der Offenbarung abgeschlossen. Also nicht als die Offenbarung fertig geschrieben war, war Ende. Gott schreibt weiter Geschichte mit der Menschheit und er möchte mit dir Geschichte schreiben. Er möchte deine Geschichte auch für dich lebendig machen. Und er möchte auch durch deine Geschichte, Gottes Geschichte, für andere lebendig machen. Er möchte, dass wir aneinander sehen, wie Gott redet, wie Gott in Leben eingreift, wie Gott ist, wie Menschen sind, die versuchen, Gott nachzufolgen, welche Schwierigkeiten es gibt und welches Glück es gibt, Gottes Kind zu sein. Gott möchte mit deinem Leben Geschichte schreiben. Gott möchte zu dir sprechen, möchte deiner Geschichte Geschmack geben, Würze geben, möchte deiner Geschichte eine Richtung geben. Und das tut er, indem er mit dir redet, ganz besonders an erster Stelle und ständig durch die Bibel. Schlag sie einfach mal wieder auf, lass dich neu von Gott ansprechen. Rechne damit, dass er immer noch redet. Er hat es über tausende Jahre gemacht und er tut es auch heute noch. Und dafür, Gott, will ich dir danken, dass du ein redender Gott bist und dass wir deine Bibel haben, ein Stück von deinem Wort schwarz auf weiß, was uns gerne auch im Handy immer begleiten kann, was wir jederzeit aufschlagen können, was wir bei uns haben und wo wir dich entdecken dürfen. Und so schwierig und so durcheinander das manchmal wirken darf und kann, so präzise kannst du trotzdem damit Herzen berühren. Und dafür danke ich dir, Gott, dass du lebendig bist, dass dein Reden lebendig ist. Und ich möchte dich um neue Freude bitten, um neue Lust, die Bibel aufzuschlagen und trotz der Unterschiedlichkeit in den Texten und vielleicht auch unser Unverständnis für Lebenssituationen, die da beschrieben werden, möchte ich dich bitten, dass du es lebendig machst für uns und dass wir dich dadurch erfahren können, dich mehr erleben, dich mehr kennenlernen und von dir erzählen können untereinander, in unseren Hauskreisen, da wo wir zusammen sind, da wo einfach die Freude mit uns übergeht, dass wir dich neu und besser entdeckt haben. Gott, schenk du uns neue Erkenntnisse und neue Lust und neue Freude, uns dir zu nähern, uns von dir ansprechen zu lassen, auch und gerade durch die Bibel. Danke für dein Wort. Amen.